uns eine Sehnsucht zu lieben, aus dem Gefängnis unserer Ich-Zentriertheit herauszutreten. Ich bin mir nur sehr, sehr unsicher, ob der Mensch ohne Christus, der nicht diese Kraft hat, die ihm ja geschenkt wird von Christus, wirklich ein Mensch der Liebe sein kann. Ich glaube das nicht. Martin Luther hat den natürlichen Menschen, also den Menschen ohne Christus, beschrieben als den Homo, ich muss es lateinisch erstmal sagen, Homo incurvatus in se ipsum, den in sich verkrümmten Menschen. Und ich glaube, so sehr wir als unerlöste Menschen bei uns selber bleiben und uns Gott gegenüber verschließen, wir können Gott nicht lieben ohne Jesus und wir wollen ihn nicht lieben, wir wollen ihn nicht anerkennen, weil das unserem Stolz Abbruch tun würde. So sind wir auch ohne Christus nicht fähig, aus dieser Spirale der Ichhaftigkeit dauerhaft herauszutreten. Hört nichts bitte, was ich nicht meine. Ich möchte sehr differenziert reden. Ein Nichtchrist kann sehr sozial eingestellt sein. Dafür gibt es 1000 Beispiele. Aber ich glaube, dass wir aus der letzten Selbstbezogenheit uns nicht von uns aus befreien können. Aus der Selbstverliebtheit, aus dieser Mittelpunktstellung unseres Ichs, dass ein anderer kommen muss und muss diese Tür öffnen, damit wir herausgehen können und uns wirklich verschenken können an andere. Nun, ob ich mit meiner These recht habe oder nicht, das ist genau das, was im Glauben geschieht. Wir werden aus unserer Ich-Gebundenheit herausgeführt. Und jetzt möchte ich noch etwas sehr Wichtiges sagen. Natürlich sind unsere frühen Erfahrungen für unser späteres Leben wirksam. Und es ist nicht egal, ob ein Mensch die frühe Erfahrung gemacht hat, dass er geliebt wurde, oder ob er in den ersten Lebensjahren die Erfahrung gemacht hat, dass er abgelehnt wurde. Es gibt viele Formen, wie Eltern ihre Kinder ablehnen können. Zum Beispiel, du hättest eigentlich ein Junge sein sollen, bist du aber ein Mädchen. Oder Liebesentzug als Strafe. Ich hatte das schon mal erwähnt, ein bekanntes Modell. Oder Eltern, eine Mutter, die selber nicht fähig ist zu lieben, weil ihre Liebe nicht schenkend ist, sondern an sich reißend. Es gibt Mütter, die die Kinder so fest umarmen, dass sie in dem Würgegriff der Umarmung fast ersticken. Mein Kind. Jede Mutter kann loslassen. Diese frühen Erfahrungen mit dem Thema Liebe, die gehen mit uns. Und wer ganz früh erlebt hat, ich bin geliebt, ich bin wertgeschätzt, ich habe oft genug gehört, dass es schön ist, mich zu sehen. Wenn das kleine Mädchen diese Erfahrung macht, der kleine Junge, dann geht es ganz anders in die Welt hinein, als wenn das problematisch ist. Und manche Menschen betteln Jahre ihres Lebens um Liebe. Sie gehen rum und betteln um Liebe. Sie sagen nicht, hast du mal eine Mark von Liebe? Aber sie betteln, weil sie da einen Hunger haben. Und ich glaube, dass Gott auch dort, wo wir in den frühen Jahren die Grunderfahrung des Geliebtseins nicht gemacht haben, uns durch Jesus liebesfähig macht. Das ist nicht eine Sache, die in wenigen Tagen passiert. Aber dass wir das erwarten dürfen. Wir müssen nicht sagen, einmal geschädigt, immer geschädigt. Und Jesus ist dann dazu da, uns zu trösten. Mach dir nichts draus, du bist zwar nicht liebesfähig, aber ich liebe dich trotzdem. Nein, er verändert uns, er verändert auch die, die die frühe Erfahrung der Liebe nicht gemacht haben, weil seine Liebe übernatürlich ist. Dass das vielleicht eine Menge Seelsorge braucht, das möchte ich nicht bezweifeln, aber dass es von Jesus kommt, das möchte ich doch betonen. Jedenfalls, das ist wichtig. Jesus appelliert nicht an unsere natürliche Liebesfähigkeit. Er sagt nicht, kultiviere die, betätige sie, hol alles aus dir raus, du kannst es doch. Hier ist ein Spruch, ich glaube da an der Tafel, kannst du mal eben vorlesen. Ja. Der Autor dieses Spruch ist Albert Schweitzer, ein liberaler Theologe, der konnte es auch nicht besser wissen. Wir geben, ja, ja. Amen. Liberale Theologie ist der Versuch, ein Christentum ohne Christus zu leben. Nur mit einem Morallehrer Christus. Gib dich doch so herzlich, wie du wirklich bist. Lass doch zu, dass du deine Gefühle der Liebe dem anderen offenbaren kannst. Das ist nicht die Art von Jesus. Er sagt nicht, mach was aus dir. Er sagt, lass dir etwas schenken. Das Leben, das ich dir gebe, ist in sich ein Leben der Liebe. Gib diesem Leben Raum. Das ist ein völlig anderer Ansatz. Wir glauben nicht an unsere natürliche Liebesfähigkeit. Und wenn wir zu uns ganz ehrlich sind und mit Jesus leben, hat er uns so oft klar gemacht, wo unsere Liebe begrenzt war, dass wir gerne auf diese Botschaft eingehen, dass Gottes Liebe uns zu einer anderen Liebe befähigt als unsere natürliche Liebesfähigkeit. Viertens, die Neuheit der Liebe. In Kapitel 13, Vers 34 steht Folgendes: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Warum sagt Jesus ein neues Gebot? Was ist neu an dem Gebot? Man könnte auf die Idee kommen, dass es vor Jesus niemand gab, der gesagt hätte, ihr sollt lieben. Das stimmt aber überhaupt nicht. Auch ein Nachdenken über das menschliche Leben in seiner Tiefe kann einen an den Punkt bringen, dass man merkt, wie wichtig Liebe ist. Leute, die gesagt haben, ihr sollt lieben, die hätte es vor Jesus auch gegeben und neben Jesus und nach Jesus. Was uns fehlt, sind die Leute, die uns sagen, wie man lieben kann, nicht, dass man lieben soll. Was ist neu an dem Liebesgebot Jesu? Nicht das Gebot als solches ist neu, sondern die Lebenswirklichkeit, die dadurch beschrieben wird. Ich sage euch, dass ihr lieben sollt, weil ihr durch mich lieben könnt. Das ist der Punkt. Diese neue Welt der Liebe, die durch Jesus gekommen ist, die ist neu. Und das Gebot lädt dazu ein, sich dieser Welt der Liebe zu öffnen. Dieses Leben der Liebe, das wir empfangen haben in der Wiedergeburt, herauszulassen, zu betätigen. Fünftens, der Maßstab der Liebe. Jesus stellt einen Maßstab auf, der so hoch ist, dass einem fast die Luft wegbleibt. Kapitel 15 heißt es in Vers 12, das ist mein Gebot, dass ihr einander so liebt, wie ich euch geliebt habe. Interessanterweise steht hier die Vergangenheitsform, wie ich euch geliebt habe. Und damit schaut Jesus über den Augenblick hinaus, hat bereits sein Kreuz im Blick und seine Auferstehung. Jesu Liebe hatte viele Gestalten. Jesu Liebe zeigte sich in der Zuwendung zu den Verachteten, zu den Armen, zu den Hungrigen, den Bedürftigen, den Schuldigen, den Kranken, den Dämonisierten. Aber Jesu Liebe gipfelte in seiner Hingabe am Kreuz. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Dieses Gab umfasst die ganze Spanne zwischen Bethlehem und Golgatha. Aber es drängt hin zu Golgatha. Er gab ihn hin in den Tod, er gab ihn hin ans Kreuz. Gott schonte sich nicht. Es gibt immer wieder diese Diskussionen, ihr kennt die sicher alle, mit Leuten, die sagen, warum musste Jesus sterben, wenn Gott sowieso vergeben wollte? Warum hätte Gott nicht einfach sagen können, ich vergebe euch. Ich proklamiere das ab heute, ihr habt euch schuldig gemacht, das hindert euch zu mir zu kommen. Ich rufe eine riesige Amnestie aus und das war's. Warum musste Gott, sagen die Leute, der doch, wie ihr behauptet, ein Gott der Liebe ist, seinen eigenen Sohn so quälen und ihn so viel zumuten. Und jedes Mal, wenn wir unsere Grundkurse des Glaubens haben, für die, die das nicht wissen, das ist etwas Ähnliches wie die Alpha-Kurse, jedes Mal spreche ich über diese Frage. Und ich sage dann ungefähr Folgendes. Ich habe nicht das Recht, Gott anzuklagen, und ich habe nicht die Pflicht, ihn zu verteidigen. Gott braucht keine Verteidigung und Gott sollte nicht angeklagt werden. Gott hat es so getan und darum ist es so richtig. Ich sage dann auch, Liebe heißt dem anderen etwas von sich geben, Zeit geben, Interesse geben, Aufmerksamkeit geben, Trost geben, Liebe geben. Was kann Gott mehr für mich tun, als mir das Liebste zu geben, was er hat? Gott hat mitgelitten, als sein Sohn ans Kreuz ging. Es war sein Sohn. Gott hat sich diesen Schmerz zugemutet, damit ich glauben kann, dass er mich wirklich liebt. Und das ist die Wahrheit. Ich kann das Geschehen von Golgatha nicht begreifen, obwohl ich seit so langer Zeit darüber spreche. Ich begreife es bis heute nicht, muss ich auch nicht. Aber ich kann es umschreiben. Und es ist die tiefste Demonstration von Liebe, die es im Universum bisher gegeben hat. Und ich sage dann oft auch, Liebe und Schmerz gehören eng zusammen. Wo Liebe ist, ist auch der Schmerz. Nur unsere Zeit, die so flache Standards hat, wo Liebe so verwechselt wird mit Nettigkeit und Gefühlen, hat Probleme mit so einem Ansatz. Wenn wir den anderen so lieben sollen, wie Christus uns geliebt hat oder wie Gott uns in Christus geliebt hat, was heißt das dann? Heißt das, dass wir Märtyrer werden sollen für andere? Es gibt die Geschichte, hieß der nicht Pater Kolbe, der in Auschwitz sich in die Reihe der Verurteilten gestellt hat, die dann in die Gaskammer gingen und ein Familienvater, der eigentlich in die Gaskammer sollte, hat dadurch überlebt. Ich glaube, so war die Geschichte. Das wäre so im extremen und buchstäblichen Sinne sein Leben geben für die Freunde. Nun, das ist aber eine Situation, die kommt eben, wenn sie überhaupt vorkommt, selten vor. Ich verstehe es so, dass wir in allem, was wir dem anderen schenken, ganz darin sein sollen. Du kannst einem Menschen zuhören und er vermittelt dir das Gefühl, bist du eigentlich richtig hier? Hörst du mir eigentlich zu? Und wir können das alle machen, wir können so halbherzig zuhören, so ein paar Begriffe und sind irgendwie ganz woanders. Und wir können auch in anderen Dingen, können wir dem anderen eine liebevolle Zuwendung geben, aber wir sind nicht in dieser liebevollen Zuwendung drin, wir sind nicht mit dem Herzen drin, wir geben uns nicht hin an ihn, sondern wir spielen eine Rolle. Mir ist aufgefallen, dass Paulus uns auffordert, ungeheuchelte Bruderliebe zu haben. Und da steht das Wort von der Heuchelei. Wisst ihr, was im Griechischen das Wort Heuchler, Hypokrites von Haus aus bedeutet? Weiß das jemand? Ja. Das ist es. Hypokrites ist ein Schauspieler. Und ich möchte diesem ehrenhaften Berufsstande nichts antun. Ein guter Schauspieler taucht so in seine Rolle ein, dass alle das bewundern. Sein ganzer Körper, seine Stimme, alles sagt, ich bin da drin. Aber er ist nicht der Hamlet, er spielt den Hamlet. Er ist nicht der Faust, sondern er spielt den Faust. Und dann geht er nach Hause und schminkt sich ab und trinkt sein Bier oder unterhält sich mit seinen Freunden. Er geht in die Rolle hinein und er tritt aus der Rolle heraus. Und wir können ein Liebestheater spielen. So geht es dir so schlecht. Oh Bruder, nun wollen wir beten. Und wer ein guter Schauspieler ist, der kann das Spiel so spielen, dass die Leute denken, das ist ein Mensch der Liebe. Ich sage das übrigens ohne irgendeine Anspielung auf irgendeine Person. Für mich ist es in der letzten Zeit wichtig gewesen, das an mich ranzulassen. Spiele ich eine Liebesrolle oder bin ich ein Mensch der Liebe? Es gibt eine gewisse Verhaltenskonformität, wo das genauso aussieht, die Freundlichkeit, die Herzlichkeit, die Zuwendung, als wäre es Liebe und es ist doch keine Liebe. Die ungeheuchelte Liebe ist die, bei der unser tiefstes Herz beteiligt ist und wo unser ganzes Wesen in diese Liebeszuwendung hineinfließt. Und in dem Sinne geben wir für diesen Moment unser Leben für den anderen. Und wenn wir für ihn etwas erledigen, und das dauert 3 Tage, dann sagen wir nicht nach einem halben Tag, naja, man ist eben Christ, man muss eben mehr leisten, sondern wir sind in dieser Liebeszuwendung drin. Wenn wir trösten, dann trösten wir. Und wenn wir das tun, was Paulus sagt, mit den weinenden Weinen und mit den lachenden Lachen, dann ist unser Herz darin. Es geht also um tiefste Echtheit. Und diese Scheidegrenze zwischen der gespielten Liebe und der echten Liebe, die kann uns nur Gott selber zeigen. Vielleicht haben wir ehrlich gemeint, dass wir Liebe gewesen. Und er sagt uns, du hast die Rolle gut gespielt eines Liebenden. Und dein Herz war nicht dabei. Ich denke, das ist auch, wenn man in eine Gemeinde kommt, wichtig, dass Leute das Gefühl haben, hier ist echte Liebe, hier wird nicht Theater gemacht. 6. Punkt. Die Kreativität der Liebe. Wir haben schon einmal festgestellt, dass Johannes eine eigenartige Art und Weise hat, Jesus wiederzugeben. Er lässt manche Dinge weg, die Jesus gesagt hat, manche werden auch zugespitzt. Und bei Johannes fällt auf, dass es so etwas wie die Bergpredigt überhaupt nicht gibt. Die Bergpredigt ist ja unter anderem eine Auslegung der verschiedenen Gebote. Ich meine jetzt Matthäus 5 bis 7. Da wird das Tötungsgebot ausgelegt, da wird das Ehescheidungsverbot ausgelegt. Verschiedene Sachen werden dort behandelt. Einzelne Gebote werden auf den neuesten Stand gebracht, auf den Jesus-Stand. Jesus legt das alttestamentliche Gesetz aus. Und wenn man Johannes hintereinander liest, das ganze Evangelium, dann hat man das Gefühl, das hat Jesus nie getan. Er hat nur ein Gebot ausgelegt, nämlich das Liebesgebot. In dem Sinne findet sich bei Johannes eine klare Verkürzung. Die Frage ist das eine Katastrophe oder hat das einen tiefen Sinn? Und da ich der Bibel glaube und ihr vertraue, denke ich, hat es einen tiefen Sinn. Es bringt nämlich alles auf einen Punkt. Das tiefste Wesen aller Gebote ist, dass sie mit der Liebe zusammenhängen. Nun kann man das Prinzip missbrauchen. Es gibt ein berühmtes Zitat von Augustinus, von dem Kirchenvater, das in den 70er Jahren oft missbraucht worden ist. Er hat einmal gesagt, ama et fac quod vis, Liebe und dann tu, was du willst. Das heißt, die Liebe tut immer das Richtige. Und einige Theologen haben daraus Folgendes gemacht, Liebe, und dann kannst du machen, was du willst. Und wenn die Liebe dich dazu treibt, in ein Bordell zu gehen und mit einer Prostituierten das zu tun, wozu sie sich anbietet, dann ist das eben richtig, wenn es nur Ausdruck der Liebe ist. Und wenn du lügen musst aus Liebe, dann lüge eben aus Liebe. Und insofern ist es sehr, sehr wichtig, dass wir die anderen Gebote haben, weil sie das Liebesgebot spezifizieren. Liebe und deswegen ehre deine Eltern. Liebe und deswegen töte nicht. Liebe und deswegen sag die Wahrheit. Liebe und deswegen reiß keinen fremden Besitz an dich. Die einzelnen Gebote sind sozusagen Konkretionen und Spezifizierungen des Liebesgebotes. Und sie helfen uns, weil wir uns so leicht verrennen können, dass wir die Liebe nicht zu einer allgemeinen Idee machen und legen sie dann aus, wie es uns gerade in den Kram passt. Könnt ihr mir an dieser Stelle folgen? Liebe ist das oberste Gebot, Liebe ist die Mitte, aber Liebe ist nicht das Einzige. Liebe löst nicht die anderen Gebote ab, wie manche gelehrt haben, sondern Liebe gibt den allen Geboten ihre innere Richtung. Deswegen brauchen wir neben Johannes mit dieser Zuspitzung weiterhin die Bergpredigt, wir brauchen Paulus, wir brauchen das ganze Neue Testament. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, es gibt tausend Dinge, die sind nicht durch Gesetze zu regeln. Die kann man nicht durch Gebote regeln, auch nicht durch Ausführungsbestimmungen. Und deswegen habe ich gesagt, die Kreativität der Liebe ist wichtig. Liebe ist wie ein inneres Empfinden für das, was in der Situation richtig ist. Und der Liebende tut in der Situation auch Dinge, die gar nicht durch Gebote geregelt werden können. Zum Beispiel, er schweigt. Er spürt, wenn ich jetzt rede, zerstöre ich etwas. Ich muss lange schweigen, in einem Gespräch zum Beispiel, und dem anderen zuhören. Das kann man nicht durch ein Gebot regeln. Oder Liebe kann bedeuten, dass man um einen Schutzbedürftigen den Arm legt und ihm damit deutlich macht, ich bin ganz nah bei dir. Das kann man nicht durch ein Gebot regeln. Oder Liebe sagt, schick ihm jetzt ein aufmunterndes Zeichen, schenk ihm ein Buch oder schreib ihm eine nette Karte. Das kann man nicht durch ein Gebot regeln. Insofern gilt beides. Wir brauchen das Liebesgebot mit den anderen Geboten und das Liebesgebot ist so weit und so umfassend, dass es uns immer wieder den Weg weist, wenn wir von ihm und von dieser Liebe inspiriert sind, auch Dinge zu tun, die sich durch kein Gebot regeln lassen. Siebtens, das Übungsfeld der Gemeinde. Es ist auffällig, und das ist wieder eine Besonderheit bei Johannes, dass nie davon die Rede ist, dass die Christen die Nichtchristen lieben sollen. An keiner Stelle. Es ist immer nur davon die Rede, dass die Christen einander lieben sollen. Und es hat Theologen gegeben, die haben das Johannes vorgeworfen. Das sei verengt und vielleicht sogar sektiererisch, dass man nur seinesgleichen liebt. Es ist wirklich auffällig. Die Welt wird erkennen, dass ihr meine Jünger seid, nicht wenn ihr die Welt liebt, sondern wenn ihr einander liebt. Und auch da muss man wieder fragen, bevor man Johannes kritisiert, denn dass Jesus das nicht gemeint hat, ist doch offensichtlich, dass unsere Liebe endet, da wo die Gemeinde endet. Das ist absolut nicht im Sinne Jesu. Warum betont Johannes das so sehr? Meine Antwort ist, weil die Gemeinde das primäre Übungsfeld der Christen ist. Dort stoßen sich hart im Raum die Dinge. Dort haben wir mit Leuten zu tun, wo wir nicht weglaufen können. Freundschaften sucht man sich aus. Wir sind nicht mit jedem in der Gemeinde befreundet, aber jeder ist unser Bruder oder unsere Schwester. Darum ist Gemeinde. Wir sind auch nicht wie in der Familie, durch natürliche Bande des Blutes verbunden in der Gemeinde, sondern dadurch, dass Gott uns Menschen an die Seite stellt. Das ist jetzt dein Bruder und das ist deine Schwester. Und ich glaube, dass Johannes die Dinge so einseitig überliefert, weil er sagen will, hier in der Gemeinde soll ein Kraftfeld der Liebe entstehen, wie ein Stück neue Gesellschaft, wo nicht das Gesetz der Verdrängung gilt und nicht das Gesetz des Wettbewerbs und das Gesetz des Stärkeren, sondern wo das Miteinander mehr und mehr von Liebe geprägt ist. Ich will ganz offen sagen, dass es in unserer Gemeindegeschichte einen Zeitpunkt gab, wo wir große Konflikte hatten und wo wir eine dicke Gemeindekrise hatten und die Wellen gingen hoch und die Stimmung war nicht gut. In dieser Zeit kam ein Schweizer, ich will den Namen nicht sagen, zu uns in die Gemeinde. Ich erinnere mich noch dran. Er stand auf dem Flur des Gemeindehauses, atmete und sagte, was ist das hier für eine Atmosphäre? Ich glaube, ich werde das nie vergessen. Da wurde übel geredet, da wurde nicht vergeben, da war Groll und Bitterkeit. Und ich bin ganz sicher, dass das heute keiner mehr sagen würde.
Amen.
Ich sage nicht, dass wir eine perfekte Gemeinde sind, aber ich weiß, dass der Liebespegel deutlich gestiegen ist. Und ich glaube, dass das Leute spüren, die zu uns kommen. Ich sage nicht zu uns kommen, aber nicht woanders hin. Ich sage auch zu uns. Und wenn es nicht so wäre, dann wäre angesagt, die Alarmglocken zu läuten und zu sagen, Leute, ist Jesus unter euch? Warum ist es hier so kalt? Wenn Jesus da ist, ist es nicht kalt. Und wenn es trotzdem kalt ist, obwohl Jesus da ist, dann habt ihr ihn nicht in euch zum Zuge kommen lassen. Ihr habt ihm sozusagen ein Besuchszimmer angewiesen, aber habt ihn nicht in die Mitte gelassen, habt diesen Strom des Lebens aus ihm nicht ernst genommen. Noch ein paar Minuten? Ja? Die Kassette, die heilige Kassette muss voll werden, aber sie darf nicht zu. 2 Minuten zu lang ist ein Problem für die Technik. Also, ich glaube aus tiefem Herzen, dass Nichtchristen spüren, wenn wir sie aufrichtig lieben. Ich glaube aus tiefem Herzen, dass Jesus nicht meint, macht mit eurer Liebe dort Schluss, wo ihr mit einem Nichtchristen zu tun habt. Dem dürft ihr die kalte Schulter zeigen. Das kann gar nicht sein. Einmal, weil wir unser Leben nicht spalten können und dann, weil dieser Gott für alle Menschen da ist und Jesus für alle geschickt hat. Aber dass uns das hier so eingebläut wird, so ans Herz gelegt wird, ist eine notwendige Ermahnung, dass wir da, wo es manchmal am schwersten ist, Dinge üben. Und es gibt Leute, die laufen rum und sagen, ich bin so verletzt von Christen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Jetzt habe ich sogar gehört von irgendeiner Gemeinschaft, gestern oder vorgestern erzählte mir das jemand, ich sage mal nicht, wo die lebt, die sei dazu da, um verwundete Christen zu heilen, die von Gemeinden enttäuscht sind. Es wird immer so sein, dass wir in der Gemeinde Enttäuschung erleben. Es gibt keine vollkommene Gemeinde. Und wenn du reinkommst, dann ist sie nicht mehr vollkommen. Oder ich. Es ist wichtig, dass wir erkennen, dass auch Gemeindeleute, dass auch Christen, wenn sie Jesus keinen Raum geben, und sofern sie Jesus keinen Raum geben, begrenzt und egoistisch und kurzatmig sind, wie andere Leute auch. Nur die Enttäuschung ist höher bei Christen als bei anderen, das stimmt. Aber es hat keinen Sinn, rumzulaufen und zu sagen, der hat mich enttäuscht und die und jetzt bin ich ganz traurig und ein bisschen böse und ziemlich sauer und ich will nicht mehr. Alle Raben sind schwarz. Und auch Christen sind von Haus aus Raben. Und Jesus macht uns zu Kanarienvögeln. Ein letzter Punkt für heute, die Wirkung der Liebe. Dadurch wird die Welt erkennen, nein, das steht nicht, die Welt, dadurch werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das heißt ja auch, Liebe ist immer sichtbar. Glaube ist nie sichtbar. Glaube ist nicht sichtbar. Glaube ist innerlich. Glaube wird von Gott wahrgenommen. Wir können doch nicht mal bei uns selber ganz sicher sagen, wie wir gerade im Glauben stehen. Es ist jedenfalls nicht beweisbar, dass jemand, der gerade durch harte Zeiten geht, schlechter glaubt, als er vorher geglaubt hat. Vielleicht geht es nur tiefer. Glaube ist die Innenseite unseres Christseins, aber Liebe ist die Außenseite. Wir können uns nie herausreden. Es wird immer gemerkt. Und das ist auch gut so. Und deswegen brauchen wir auch einander und brauchen den Hinweis. Ich fand es nicht so besonders liebevoll, wie du das eben gemacht hast oder ähnliches. Dass wir auch einander...